viel über deinen Werdegang, gerade musikalische Ecke gehört, aber auch gerade den Einstieg in eine spannende Projektwelt. Aber du warst da nicht immer nur Projektmitarbeiter und das nur, die Betonung liegt nicht auf dem nur, weil es ist ja super spannend, Projekte zu machen. Bist du heute auch immer noch, so wie ich das ab und zu mal beobachte, wir telefonieren, auch sehr operativ heute noch unterwegs. Aber es gab ja auch dann, passt ja auch wunderbar zum Thema, also ein Shift in deiner Karriere auch. Also der Weg hin vom Berater, Seniorberater läuft ja so in der Vergangenheit oder heute auch immer noch so Etappen. Ne? Mhm. Aber wann kam eigentlich die Opportunität, auch Geschäftsführer und heute ja auch Gesellschafter von der Prisma zu werden? Geplant? Da sagst du gleich wieder, nee, ja, Zufälle, ah, guck, im Leben kann man nicht so vieles planen. Ja. Wer weiß, vielleicht ist es anders, aber die Frage konkret in deine Richtung, wie ist dieser Wandel, wie hat dieser Shift, wie hat er sich vollzogen?
Tatsächlich auch Zufall, also für mich auf jeden Fall Zufall. Und zwar wollte unser damaliger Geschäftsführer, der auch Anteilseigner war, wollte raus und in die Lehre. Und ja, da wurden wir dann gefragt zu dritt, ob wir nicht Interesse hätten, Anteile zu kaufen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und ich erzähle die Geschichte immer so, dass ich dann damals, das war Oktober 2008, ne, mit meiner Unterschrift unter diesen Kaufvertrag die globale Weltwirtschaftskrise eingeleitet habe.
Okay, ja, ich habe sie gestartet mit dem 01.01.2008.
Ja. Ah, okay, ach, du warst es.
Ja, 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 ja. Wann war das bei dir genau, 2008?
Am Oktober.
Oktober, siehst du, und bei mir war es am 01.01. Du hast sie fortgeführt. Ja,
also naja, aber
wir sind ja eigentlich auch schön bescheuert, dass wir in so einer Zeit Unternehmen gründen.
Ja, aber wobei, also
beziehungsweise einsteigen.
Da war das ehrlich gesagt für mich nicht absehbar, dass das alles so den Bach runtergeht. Ne? Also das ging ja irgendwie los mit ich glaube, wie hießen sie, Lehman Brothers
genau,
in den USA.
Ja.
Und dann gab es ja dann, die Riesenwelle ist ja dann nach Europa rüber geschwappt und hat dann ja tatsächlich mal alles ein bisschen lahmgelegt, ne, ja, von den Investitionen.
Vielleicht waren die damaligen Eigentümer der Anteile ein bisschen cleverer als wir. Ja, und haben diese Naivität auf der Naivitätswelle gespielt.
Habe ich ehrlich gesagt so noch nie drüber nachgedacht.
Ich auch nicht. Kommt mir jetzt gerade so.
Jetzt werde ich sauer.
Ja, ja. Ja. Ich glaube, musst du nicht sein, wenn ich das alles so betrachte, was danach passiert ist, ist das ja gar nicht schlecht. Und ein bisschen Grundnaivität da reinzugehen, weil man überzeugt ist von etwas und begeistert ist, ist doch eigentlich schön.
Ja,
ist doch absolut Energie gewesen, oder?
Ja, absolut, ja, absolut. Also ich habe nicht eine Sekunde drüber nachgedacht. Für mich war das klar, dass ich das auf jeden Fall mache. Ne? Und wie das dann so ist, dann wird dann nochmal gesprochen über Kaufpreis und ist das nicht zu viel? Und mir war das ehrlich gesagt alles total egal. Ich habe ich war mega dankbar für diese Chance und habe gesagt, ich mache das auf jeden Fall.
Ja. Und gab es da für dich dann eine klare Rollenteilung in eurer Konstellation? Weil du sagst, zu dritt?
Ja, wir waren sogar zu viert. Ne?
Okay.
Der vierte im Bunde, also es war halt vorher so, dass es zwei Gesellschafter gab mit jeweils 50%. Ne? Und dann ist einer raus und dann sind drei neue rein mit mir mit jeweils 25%, sodass quasi der Altgesellschafter nochmal die Hälfte von seinen 50 abgegeben hat. Ne? Und dann waren wir zu dem Zeitpunkt vier geschäftsführende Gesellschafter bei einer 20-Mann-Bude.
Sportliche Quote auf jeden Fall. Ja,
ja, Relation kann man drüber streiten, ne, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Aber ihr habt schon an die Zukunft gedacht. Das war
ja
schon,
genau,
das
genau.
War ja natürlich schon auf die
absolut
Zukunft
vorbereitet. Absolut, André, genau, ja, ne? Absolut. Und ja, wir haben uns aufgeteilt. Ich meine, Thomas Pries war einer der neuen Mitgesellschafter, vorher Entwickler. Ne? Dann der Lars, der ähnlichen Werdegang hat wie ich, auch BWL studiert hat mit mir zusammen. Und ja, dann haben wir uns das, und Helmut dann quasi als Altgesellschafter, der aber auch damals schon nicht viel im operativen Geschäft unterwegs war, sondern sich ein bisschen um Vertragsthemen gekümmert hat, um Finanzen gekümmert hat. Und ohne den wir auch das erste Jahr gar nicht überlebt hätten. Ne? Also hatten wir Glück, dass wir einen starken finanziell starken Partner mit im Boot hatten, weil 2009 wären wir wahrscheinlich schon den Bach untergegangen. Ne? Mhm. Und ja, das Problem damals war, wir haben eigentlich nur einen Vertriebskanal gehabt, das war ein Telefon. Und dann rief einer an von den großen IT-Dienstleistern, das waren damals, weiß ich nicht, IBM, T-Systems, Atos, SAP selbst, und haben dann gesagt, hey, wir haben hier ein ERP-Projekt, da ist auch ein Lager dabei, könnt ihr das machen? So
lief das ja damals.
So lief unser Business, ne? Mhm.
Ja.
Und das war dann mit einem Mal verschwunden, weil da hat keiner mehr angerufen. Und wir hatten halt weder Marketing noch Vertrieb und hatten eigentlich auch keine Endkunden. Also wir waren ja immer Subcontractor von irgendeinem größeren IT-Dienstleister, ja, und haben dann gesagt, okay, wir müssen eigentlich strategisch dafür sorgen, dass wir eigene Projekte gewinnen, mhm, und eigene Kunden als Vertragspartner gewinnen. Mhm. Und ja, das war erstmal ein hehres Ziel und dem sind wir erstmal hinterhergelaufen, mhm, wie die Verrückten.
Ja, verrückte Zeit. Man denkt ja dann selber wieder an seine Anfänge so zurück zu der Zeit, ne? Aber Geschäftsführer zu sein.
Ja, das war also.
Unternehmer zu sein. Was hat dich denn da gecatcht? Du bist ja, du, wie ich dich kenne, du bist ja kein Titelfan, ne? Warst du da damals, nee, ein Titelfan?
Nee, warst null, du noch nie. Null, ne? Nee, so, null.
Aber was war es, was du gesagt hast? Ja, ich jetzt
Geschäftsführer. Ich fand auch total bescheuert, wenn einer Chef zu mir gesagt hat.
Ja.
Finde ich heute noch.
Ja.
Ne? Das, irgendwie nervt mich das. Weil eigentlich möchte ich immer irgendwie so, mein Wunsch ist eigentlich immer Teil des Teams zu sein.
Ne? Ja, du verkörperst ja auch eine gewisse Nahbarkeit, jedenfalls ich war noch nie Teil von deinem Team. Jetzt arbeiten wir natürlich bei dem einen oder anderen Thema mal zusammen. Das ist ja wie ein Team, ne? Aber immer extern. Trotzdem, diese Geschäftsführerrolle, ne? So, war das nicht auch ein bisschen Bürde dann für Menschen wie dich?
Ja, also ja. Ich sag mal, zu dem damaligen Zeitpunkt war es ja erstmal so, dass wir noch richtig tief operativ drin waren. Ne?
Dann Projekte
mit
gemacht.
Mit dem Unterschied, dass wir jetzt halt noch dafür sorgen mussten, dass wir irgendwie an Aufträge kommen.
Ja.
Ne? Das heißt
Liquidität auf dem Konto, ne? Aufträge besorgen. Mhm.
Ich habe dann sehr, sehr viel Vertrieb gemacht, mhm, ne? Und habe dann es tatsächlich auch geschafft, das ein oder andere Ding zu gewinnen. Wir waren viel auf Messen unterwegs, ne? Versucht, irgendwo Vorträge zu platzieren. Ja, und dann halt natürlich auf der anderen Seite noch das ganze HR-Thema. Das lief so nebenbei, ne? Ich meine, gut, mit 20, 25 Leuten, da braucht man sich da jetzt noch nicht so intensiv mit beschäftigen, aber natürlich fallen Themen an. Ne?
Absolut.
Und dann ist man ganz schnell als Geschäftsführer auch in der Rolle Mädchen für alles. Mhm. Ne? Und so habe ich die Rolle für mich damals auch interpretiert. Also ich habe mir erstmal das Marketing geschnappt, mhm, weil ich der Meinung war, ich kann das gut. Und ja, wir haben beispielsweise, also ich fand unsere Homepage und unseren ganzen Außenauftritt fand ich furchtbar. Website von 1848 und wenn man dann von außen drauf guckt, also ne, Perspektivwechsel, wenn ich jetzt Kunde wäre, würde ich mit uns ein Projekt machen, wenn ich auf die Webseite komme? Auf gar keinen Fall. Mhm. Ne? Und dann waren das erstmal so die ersten Dinge, die ich dann in die Hand genommen habe. Habe mir eine Agentur geschnappt und habe den dann, und so ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte, ist so diese ganze Weltraumwelt entstanden, Corporate Visuals, Key Visuals geworden sind, weil ich damals gesagt habe zu der Marketingagentur, ich möchte gerne ich möchte kein LKW oder irgendwie ein Bild von einem Lager haben, sondern irgendwie was, womit man Logistik abstrahieren kann.
Ja.
Und dann haben die so ein Stockfoto aufgeworfen, das hängt bei mir auch noch im Büro, wo halt so rote Kugeln mit so schwarzen
Gitterboxen.
So, genau,
wie so ein Gitter sah das
ja,
aus.
Genau.
Ich erinnere mich dran.
Genau, mit so schwarzen und es sieht so ein bisschen aus wie vielleicht Planeten und so.
Vernetzte
so,
Planeten so, sogar, würde ich fast sagen.
Ja. Und genau, und das hat mir, und dieses Vernetzte hat mir halt so gut gefallen, weil natürlich Vernetzung auch Logistik widerspiegelt, ne? Vernetzte Prozesse, Systeme, Unternehmen. Und das hat mir gut gefallen. Und dann dachte ich, ach ja, das kann man eigentlich ganz gut als Grundlage dafür nutzen. Und so ist das dann entstanden, ne? Und dann irgendwann 2012, glaube ich, kam SAP dann um die Ecke und sagte, wir brauchen schnellere Einführung, ne? Rapid Deployment Solutions, ja. Das war damals das Zauberwort. Und dann wurden wir getriggert durch auch einen Kunden von uns, der sagte, hey, hier, euer Wettbewerber, der hat doch hier schon dieses EWM Powered 1, 2, 3, was habt ihr denn da? Und wir hatten nichts. Ne? Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen auch irgendwie was. Und dann haben wir so ein Brainstorming gemacht, ne? Wie könnte das denn heißen? Ne? Also noch gar nicht, was ist der Inhalt, sondern erstmal, wie heißt das Ding? Mhm. Und dann habe ich irgendwann dann Rakete rausgehauen und alle so, oh, Geldmacher wieder.
Ja, ja.
Und dann, ich war aber total begeistert von dem Begriff.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nee, Rakete, das ist, ne, also Technologie, Geschwindigkeit, Phallus-Symbol, ist alles drin.
Alles drin. Alles, was man in der männlichen, weiß dominierten SAP-Beraterwelt benötigt.
Und so war ja. damals die Rakete geboren.
Ja.
Okay. Und dann irgendwann ein neues Leitbild 2014, dann kamen da so die Astronauten dazu und so ist das quasi dann gewachsen.
Dem ja aber auch absolut treu, ne? Das heißt, diese Strategie, dieser Wiedererkennungswert, diese Marke, würde ich fast sagen, hast du relativ früh geschaffen. Da einen Wiedererkennungswert zu haben. Weil die LKWs haben wir überall gesehen. Die langweiligen Messestände, wo Text ohne Ende drauf ist, so wie unser Shift hier. Aber erstmal klar. Aber
da stehen ja gute Sachen
drauf. Da stehen gute Sachen drauf und musst natürlich auch erstmal, gerade wenn du neu bist, vielleicht trotzdem irgendwo mit Dingen ja catchen. Also die Markenwelt hat sich ja total verändert. Und auf jeden Fall ist das bis heute eine Symbolik. Daran werdet ihr auch, natürlich auch die Kicker, ne, daran auch. Wenn ein Kicker steht, da weiß man, mittlerweile auch gut kopiert irgendwo, aber irgendwann, ne, first never follow, es gibt immer ein paar, die dann da Trittbrettfahrer sind, aber die Rakete ist halt klar, das Prisma hat besetzt.
Aber du wirst lachen, ne, über Shift 3, da wird auch in unserem Marketing-Team heftig drüber debattiert.
Ja, inwiefern, in welche Richtung?
Ja, das ist, also das Erste war, wussten nicht genau, oder, also als ich das dann gepitcht habe intern, ne, fand das alle cool. Und dann wurde ich aber gefragt, ja, wie heißt denn das jetzt richtig? Ja. Und ich, ehrlich gesagt, ich wusste es nicht, André. Du musst es gleich mal sagen. Und dann habe ich so gedacht, ja, Shift hoch 3. Dann sagten die so, ja, aber das ist doch Englisch. Das heißt doch bestimmt Shift 3. Dann sage ich, nee, das kann auch keiner aussprechen. Ich habe direkt einen Knoten in der Zunge.
Ich habe ja noch einen draufgesetzt, ne? Also mit dem Triple Shift. Also lieber Jonas Flint, wenn du das jetzt hörst, ne? Der kam natürlich drauf, dass das als guter Informatik-Doktor, dass natürlich das hoch 3 auch was bedeutet. Und es ist eigentlich ganz einfach. Also ich sprich es aus, wie du möchtest. Am Ende geht es um drei Dinge. Es geht um Menschen, erster Strich. Es geht um zweiter Strich Prozesse und es geht um Technologien. Und es ist wunderbar, dass wir heute hier nämlich zusammensitzen.
Aber das konnte ich erklären. Das kann ich mal im Marketing.
Ja, das wusste ich. Aber wie wir es jetzt nennen, ob wir es groß oder klein schreiben, da nähern wir uns noch an. Das ist ein Platz, den wir gemeinsam gestalten. Das ist das Schöne. Ne? Also, ich nenne es auch Shift 3. Ich nehme es Shift 3.
A Triple Shift hat auch was, finde ich.
Ja, aber vielleicht müssen wir das mal vertagen.
Triple A, Triple X,
genau, richtig.
Triple Shift.
Ja, Triple Shift. Ja. Also von daher, ich sag mal, es lässt viel Gestaltungsspielraum zu. Ich finde, der Hintergrund passt nochmal viel besser auch zu dem Thema Prismat jetzt nochmal zurück. Wir hatten gerade über das Thema Führung gesprochen, bevor wir nochmal auf Shift gleich kommen. Gab es für dich einen Shift? Für dich persönlich, Frage 1, in den Rollen des Geschäftsführers von damals Übernahme bis heute? Und gäbe es auch einen Shift in dem Thema Führung? Glaubst du oder fühlst du und siehst es auch jeden Tag, dass sich das Thema Führung verändert hat im Jahr 2025? Also Frage.
Ja, ja, also ja. In Summe hat sich das Thema Führung auf jeden Fall verändert. Und es hat sich auch für mich persönlich verändert, weil ich habe Führung ja nicht gelernt. Ich habe Unternehmensführung im Studium gehabt, ne, als Fach, aber da bringt dir ja keiner bei, wie du jetzt
Konfliktsituationen
mit den Menschen in bestimmten schwierigen Situationen umgehst.
Ja.
Das hat mir keiner beigebracht. Und habe ich mich damals auch ehrlich gesagt gar nicht mit beschäftigt, sondern da mir das keiner beigebracht hat, habe ich halt so geführt, wie ich das so für richtig hielt. Ne? Mhm. Und jetzt kommt tatsächlich vielleicht meine Kindheit ins Spiel, weil ich bin sehr frei erzogen worden. Also ich will jetzt nicht sagen laissez-faire, aber meine Eltern haben mich so machen lassen und haben mir viel Vertrauen entgegengebracht. Und das habe ich, glaube ich, auch in meinem Führungsstil so übernommen, unbewusst. Ne? Also ich habe da nie drüber nachgedacht und hab dann den Leuten auch entsprechend immer viel Vertrauen entgegengebracht und auch wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen zu viel Verantwortung gegeben, weiß ich gar nicht, aber ich habe die halt auch einfach machen lassen. Weißt du?
Ja. Ja, du hast das eigentlich gegeben, was für dich normal war, weil das
ja,
du
genau.
sozusagen und kennengelernt hast.
Ne? Im Nachgang würde ich das vielleicht ein bisschen anders machen. Also wirklich führen im Sinne von, hey, in der Situation würde ich das vielleicht so oder so machen. Das habe ich erst so später für mich erkannt, dass es wichtig ist, mit den Leuten auch mal darüber zu sprechen, wie das in bestimmten Situationen ist. Aber eigentlich ist das mehr über unsere Projektmethodik so entstanden. Nach meinem ersten Studium und als ich dann übernommen war, worden war durch Prismat, habe ich ja tatsächlich noch so einen Aufbaustudiengang für Wirtschaftswissenschaftler gemacht, nämlich Logistik. Also es war, wenn du so willst, ein kompletter Hauptstudiengang Logistik, den ich da nebenbei gemacht habe. Und die Abschlussarbeit, also meine zweite Diplomarbeit, die ging über Projektmethodik. Und ich habe dann kurz gesagt, eigentlich zwei Methodiken gemerged, nämlich einmal die ASAP-Methode der SAP mit der Planungsmethodik vom Fraunhofer. Und eigentlich viel von dem, was auch wirklich Führung angeht, in Richtung, wie führe ich eigentlich einen Kunden, wie führe ich den Kunden durch so ein Projekt durch, das ist vielfach in diese Projektmethodik auch reingeflossen. Und damit haben wir das am Anfang quasi transportiert. Ne?
Verstehe, ja. Also sehr stark über auch methodischen Ansatz auch, sehr stark über Struktur, ne, gekommen, dass ihr sagt, ihr hattet irgendwo ein Skelett geformt, das zwei unterschiedlichste Projektimplementierungsmethoden aus zwei Häusern zusammengeführt hat und dadurch natürlich sich auch gewisse Fragen sowieso ergeben haben, weil da gab es dann Checklisten wahrscheinlich, da gab es Ablaufpläne, da gab es gewisse Tools, die man braucht. Aber da auch nochmal zurück, weil das ist ganz spannend. Es ist immer das eine ja, in dem Bezug auf Führung geht es genau um Organisation, um Wirksamkeit, um Selbstführung. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so richtig ausdrücke, was ich sagen möchte, oder das verstehst. Ich versuche es mal zu erklären. Das eine sind ja so diese harten Faktoren, ne? Und du hast sicherlich ja auch in deiner Erfahrung oder jetzt auch in der Zeit gerade mit Corona, nach Corona und so weiter erlebt, dass aber auch die Konstellation der Menschen eine andere geworden ist. Das da, was ich so beobachte, nämlich das Thema der Wirksamkeit oder aber auch nochmal einen Schritt zurück, der Selbstwirksamkeit und sich auch erstmal selbst führen zu können mit dem Thema der doch divergierenden Schere der Erwartung. Und dessen, was man bereit ist, auch für das, was man leistet, auch zu erhalten. Also Vertrauen, Aufgabenspektrum und natürlich auch Gratifikation etc. Ich finde, gefühlt ist da eine Schere zu erkennen. Ich weiß nicht, wie du das beobachtest, wie du das siehst. Es sind ja Kleinigkeiten. Wir haben über das Thema Haltung immer gesprochen. Wir beide haben ja eine, durch die Erziehung, die wir auch haben, ein gewisses Maß an klaren Wertekonstrukt, das wir mit haben. Und das ist so Pünktlichkeit ist so ein Thema, ne? Haben wir drüber gesprochen. Ja. Das Thema Werte, was zu geben. Nicht nur was zu geben, weil man was einen Gegenwert erwartet, ne? Wie siehst du das aktuell am Markt? Wie siehst du, Markt ist jetzt echt ein anderes Wort dafür, das ich nicht ausdrücken würde, wie bei der Prismat oder allgemein in unserer Gesellschaft. Du bist ja auch ein sehr gesellschaftsorientierter Mensch, der Gesellschaft auch viel gibt. Da frage ich gleich nochmal zwei, drei Sachen dazu oder auch möchte ich mit dir drüber sprechen. Wie siehst du das in der aktuellen Situation, die wir haben?
Ja, also ich glaube, was du gesagt hast, ist komplett richtig. Wir sind schon mal anders erzogen, als wir unsere Kinder erzogen haben. Ne, da geht's, glaube ich, los. Und wir haben damals nicht darüber nachgedacht, wie viele Überstunden wir jetzt gekloppt haben. Ne, in der heißen Zeit da, gerade in den ersten Projekten, 16-Stunden-Tage waren für mich normal.
Ja. Heute wird das ja immer sofort damit ausgelegt, beziehungsweise, dass man sich über diese Mehrarbeit positioniert, dass man das gut heißt, weil man bis an Burnout-Grenze geht und so weiter. Ich finde, das ist ein Missverständnis, weil wir viele Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Generationen, aber auch zwischen sonstigen Themen haben. Es ist kein politischer Podcast hier, aber auch dort gibt es viele Missverständnisse. Ja? Aber ich wollte dich da nicht unterbrechen, nochmal deine Gedanken dazu zu reifen.
Ja, also ist ganz interessant, weil wir haben, glaube ich, unser Leben ganz stark um die Arbeit herum gebaut. Ja, und
richtig.
Heute ist es so, dass die Leute eigentlich die Arbeit um ihr Privatleben rumbauen. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, schon eine sehr große Veränderung. Und ich will gar nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht, ne? Aber was tatsächlich wert ist, der ein bisschen verloren gegangen ist, du hast Pünktlichkeit gesagt, das ist auch ein Thema. Und mit Pünktlichkeit, was verbirgt sich hinter Pünktlichkeit aus meiner Sicht, das ist vor allem Verlässlichkeit. Und dieses Verlässliche, das geht halt zunehmend zurück. Und das macht mich schon ein bisschen sorgevoll, weil das für mich wirklich ein wichtiger Grundpfeiler der Zusammenarbeit ist, dass ich mich auf Leute verlassen kann und gleichsam auch. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Kommunikation, dass die Leute sich auf mich verlassen können. Das ist mir total wichtig. Der hat das gesagt und ich kann mich darauf verlassen und das funktioniert. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich stark verändert hat. Sicherlich, also wir sind ja auch gebeutelt von Krisen. Ne? Corona war, glaube ich, eine sehr einschneidende Krise, die dann auch nochmal die Arbeitswelt ein bisschen auf den Kopf gestellt hat, ne? Auch mit dem ganzen Homeoffice-Thema, aber darüber hinaus halt auch, dass es nochmal ein riesiger Unterschied ist, und da habe ich auch viel gelernt in der Zeit, remote zu führen, weil tatsächlich am Anfang, als man in dieser neuen Situation war und alle mussten ins Homeoffice, hat man die Leute ja nicht, ist man ja nicht ins Büro reingegangen, hat mal gefragt, hey, wie geht's dir denn? Und dann hat man auch über Zoom oder Teams keinen angerufen und gefragt, hey, wie geht's dir denn? Sondern man hatte immer ein konkretes Arbeitsthema zu besprechen. Ja. Ne? Und das, glaube ich, hat auch viel gemacht mit den Menschen und im Nachgang auch erstmal, also sicherlich auch wieder gute wie schlechte Dinge. Ne? Ich denke, gut ist, dass man nicht mehr für einen halben Stundentermin irgendwo 5 Stunden hinfahren muss, was man ja früher gemacht hat. Absolut. Das war irgendwie selbstverständlich. Ja. Auf der anderen Seite halt, dass man nur remote zusammenarbeitet, wäre beispielsweise nichts für mich. Ne? Und das hat auch für uns als Prismat viel gemacht, weil wir waren halt vorher die, die viel aufeinander gehockt haben, auch hier After Work und mal am Wochenende zusammen irgendwas gemacht haben und so weiter. Und das, wenn das zurückgeht, dann geht natürlich auch ein Stück weit Identifikation mit der Company verloren, ne? Und das war immer meine größte Sorge. Und das war auch der Grund, warum wir relativ zu dem Zeitpunkt am Anfang nach Corona, als die ganzen Großen gesagt haben, hier SAP allen voran, damals dem Personalchef und Apple und Google, work wherever you want, whenever you want, wo wir dann gesagt haben, 50% kommt ihr mal wieder alle schön zurück hier ins Büro. Mhm. Ja, und dann gab es auch einen größeren Aufschrei. Wir hatten tatsächlich auch die eine oder andere Kündigung, ne? Weil einer sagte dann, ja, das geht nicht, ich habe mir gerade einen Hund gekauft. Ja. Oder ein anderer sagte, oh mein Gott, dann kriege ich Ärger von meiner Frau.
Aber du hast es ja gesagt, das ist ja so, die Lebensmuster gehen ja auseinander, es passt halt dann
auch nicht genau. Für jeden. Ne? Nee, genau. Also, aber ja, das dann alles unter einen Hut zu bekommen, auch ist dann für auch eine Company wie uns, auch in unserer Größe, eine echte Challenge. Ne? Also Fall. Da haben wir uns viel HR-seitig auch Gedanken gemacht, wie kommt man damit klar? Und wenn man dann mal guckt, wir haben jetzt, also gerade in Dortmund, da sitzen die meisten unserer Leute. Wenn du dann guckst, so einen Dienstag sind kaum Leute da. Ne, mittwochs ist alles knallvoll, was erstmal gut ist, dass die Leute irgendwie versuchen, möglichst große Überschneidungen im Office zu haben. Aber eigentlich, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich sagen, ich hätte gerne einen Mietvertrag für montags, mittwochs und freitags.
Ja, das ist halt schwierig zu schneiden, ne? Deswegen gibt es ja auch andere Lösungen, Coworking, aber auch da musst du dann ja dementsprechend deinen Tisch über eine gewisse Dauer bezahlen. Ich kann viele Dinge absolut aus meiner Historie nachvollziehen. Ne? Ich sehe es auch so, wir werden das nicht aufhalten. Ich glaube, wir müssen einfach. Mindset ist immer so ein schwieriges Wort. Also was bedeutet es nicht? Ich bin kein Psychologe, Arbeitspsychologe, die werden das dann wieder zerpflücken. Aber es ist einfach eine Einstellungssache. Ich glaube, wir haben in Deutschland unheimlich großartige Voraussetzungen. Wenn ich mir das Sozialsystem angucke, nach wie vor. Wenn ich mir wir sind jetzt in Hamburg, St. Pauli, vielleicht nicht gerade hier, aber ansonsten Sicherheitslage angucke. Ne? Es passiert jeden Tag was, klar. Es passiert aber in anderen Ländern auch. Wir haben immer noch ein Wertesystem, ein Haltungssystem von vielen Menschen. Ne? Viele, die herkommen, kennen das noch nicht, aber wir müssen halt Raum für Integration schaffen. Aber wenn ich das mit anderen Ländern vergleiche, die ich wiederum sehr zu schätzen weiß, wie die USA für ihre technologische Offenheit, ist für mich der einzige Unterschied, den ich hier bemängel bei uns, ist der Mut und das dann doch Mindset der Leute, das mal wertzuschätzen, demütig zu sein, dessen, was da ist und nicht nur das immer in Frage zu stellen, was nicht da ist. Und das ist für mich die Parallele auch zum Unternehmertum, auch wenn du gerade größere Teams hast und aufbaust, muss man auch gucken, dass man es den 80% oder 90% Menschen recht macht und nicht den 10%, weil du wirst es, dadurch machst du es den 90% nicht recht, weil du, wenn du immer Sonderlocken anfängst, es hat lange Zeit meinem Naturell widersprochen, das so zu tun, weil ich es jedem Menschen recht machen wollte. Nur irgendwann gelernt habe, dass es eben wie nicht funktioniert. Weil gerade wenn du wächst, wenn du führst, habe ich weiß nicht, wie du es siehst, das Thema Transparenz hilft dabei unheimlich. Klar zu machen, warum das so ist, wie es ist bei uns. Und dann verliert man natürlich Menschen, die jetzt ihr Privatleben um den Hund bauen, was verständlich ist, weil es gibt Gründe dafür, warum sie das so tun, weil das der Lebensmittelpunkt ist. So sehe ich das jedenfalls. Und es ist aber trotzdem so, und da komme ich nochmal auf einen Punkt zurück, den ich gern bringen möchte, nochmal in diesem Zusammenhang ist, was mir was mich stört, was ich finde, was wir mehr brauchen, ist Naivität, / Enthusiasmus, / Mut, auch Dinge zu tun und auszuprobieren. Weil ich glaube, das ist das, was uns fehlt, dass viele gar nicht den ersten Schritt machen, weil sie Angst vorm zweiten haben. Ich sehe das in der Generation mit Gesprächen, die ich führe, immer, die haben nicht diese Freiheit, die du angesprochen hast als Kind, im Kopf, die es bedeutet, vielleicht den Weg zu gehen. Und auch, es sind immer viele Ängste da vom Scheitern. Aber was soll denn in so einem maschigen, engen Korsett wie das, was wir haben, und Korsett jetzt mal positiv belegt, passieren? dann fange ich ein zweites Studium an, dann probiere ich mich nochmal aus. Und ich habe die Hoffnung, dass wir viel mehr junge Gründer finden, aber auch Unternehmen finden, wie ihr es seid, und deswegen auch Scale-Up-Unterstützung, ne? Nicht mehr nur Founder-Unterstützung, wir brauchen Scale-Up-Mentalität, wie ich so eine junge, damals junge Prismat von 20 auf jetzt über 250, 300, ich weiß gar nicht, wie viele Leute ihr seid mittlerweile, Menschen bringe, um zu skalieren. Und das ist das, was mich antreibt, wo ich immer sage, warum auch Shift, ne? Deswegen finde ich das auch so cool, dass du da gesagt hast von Anfang an, Shift ist ein Platz für Andersdenken, nämlich langfristig orientiert und kurzfristig handelnd. Und das ist ja auch so ein Thema intern. Ihr investiert ja auch unheimlich viel in die Ausbildung, Weiterbildung eurer Mitarbeitenden. Was hat dich bei Shift nochmal, um die Frage auch mal diese Richtung, Shift 3 haben wir es jetzt genannt, Triple Shift, was hat dich gecatcht, natürlich außer meiner Person, da von Anfang an, Spaß beiseite, da von Anfang an zu sagen, ich höre mir das an und ich glaube, dass das für uns interessant sein kann.
Es hängt natürlich ganz stark mit deiner Person zusammen. Ich weiß, du hast es als Witz gemeint, aber ich meine es auf jeden Fall ernst, weil du natürlich ein Mensch bist, der genau diesen Enthusiasmus und diesen Mut, den du gerade beschrieben hast, ja mitbringt. Ne? Du hast selber gegründet, du weißt, wie es ist, eine Company aufzubauen, groß zu machen, in neue Themen reinzugehen, mit all dem, was natürlich Spaß macht, aber auch an Challenges da ist. Und was mich so getriggert hat, dass du gesagt hast, hey, ich baue hier ein Netzwerk für die Logtech-Bubble, in der ich mich ja hauptsächlich bewege, und versuche hier Menschen zusammenzubringen, die vielleicht sonst gar nicht sich treffen würden, ja, um Austausch zu ermöglichen. Und ja, das Schöne an unserem Thema ist, es ist ja so vielfältig, es passiert unglaublich viel, technologisch als auch natürlich mit den Menschen selbst. Und hier quasi eine neue Plattform zu bauen, die jetzt nicht wie LinkedIn vielleicht vertriebslastig ist, sondern sich wirklich mit Content beschäftigt. Ja, und wirklich hier Mehrwerte zu schaffen, alte Hasen mit jungen, motivierten Talenten zusammenzubringen, das fand ich eine mega coole Idee. Und für uns auch, also genau was du sagst, wir beschäftigen uns selber viel damit, wie können wir unsere Leute weiterentwickeln. Und hier nochmal einen schönen Baustein zu haben, der sich automatisch mit, oder was heißt automatisch, aber wo du dich mit Dingen beschäftigst, wo du sagst, okay, das ist gerade interessant oder hier passiert was, da passiert was, das schaffen wir als Company gar nicht, alles zu überblicken. Mhm. Und das zu professionalisieren, zu sagen, okay, ich bringe hier die Leute zusammen, ich bringe hier neue Angebote zusammen, den heißen Scheiß, den es da draußen gerade gibt, und macht den zugänglich für Companies, die auch sich in der Bubble befinden, entweder auf der Beratungsseite, auf der Kundenseite. Das fand ich erstmal eine ziemlich, ziemlich coole Idee, wo ich auch gesagt habe, hey, da wäre ich gerne dabei.
Ja, das freut mich wirklich sehr. Du hast das wunderbar, das war fast ein Werbevideo. Dann ja genau die Dinge, die ich auch so sehe, die ich auch so fühle. Und es ist halt genau dieser Anreiz auch, genau der Reihe, die da kommt. Weil wir denken, und Logistik ist immer effizienzgetrieben. Effizienz heißt immer günstiger werden, schneller werden und am Ende dadurch auch höhere Margen erzielen. Dafür sind Unternehmen auch da. Ja, wir haben das manchmal so, dann kommt immer so ein bisschen die HR-Bubble, die das nur so ein bisschen blumig und rosarot sieht, und dann kommt so die CEO-Bubble, das sind nur die Kapitalisten und so weiter und so fort. Die Wahrheit liegt doch darin, dass Unternehmen nur das Geld wieder investieren können, was sie auch verdienen. Deswegen müssen Unternehmen auch Geld verdienen. Und das ist genau richtig so. Und wenn man das mit einem Mindset zusammenbringt, das langfristig denkt, und jetzt komme ich nämlich auch gleich nochmal wieder auf die Prisma zurück und auf dich, lieber Finn, langfristig orientiert unterwegs ist, dann ist das was, was wir schon oft gehört haben, hunderte von Jahren hören. Ganz viele schlaue Menschen schreiben Bücher über Enkelfähigkeit, über die nächsten Generationen, machen uns Gedanken. Und es kommt die kleinste Krise, vielleicht ist es jetzt eine große, ist eine mehr oder zwei, drei, und wir vergessen es wieder. Und deswegen braucht es Menschen, die das, was schon gesagt wurde, immer öfter mal wiederholen. Und mit nicht den Dummen, nur Dummen den Raum zu überlassen, sondern auch andere Meinungen zu hören, das war mir wichtig. Und das ist mir auch für Shift wichtig. Ich will nicht sagen, dass sie alle dumm sind da draußen, ganz im Gegenteil, überhaupt nicht. Aber es gibt ganz viele, die ganz vieles nur kurzfristig betrachten. Und es ist, glaube ich, Zeit, dass wir, gerade wenn man Kinder hat und wenn man die nächste Generation der Logistikführungskräfte heranbringen möchte, dass es auch um andere Dinge geht. Weil Arbeit wird sich verändern. Arbeit, wie wir sie in der Logistik kennen, wird sich verändern. Ja, Logistikstandorte ziehen nicht mehr dahin, wo die billigsten Fachkräfte sind, sondern die ziehen dahin, wo die Energie günstig ist. Weil kann man sich mal überlegen, wie lange das noch dauert, dass wir uns irgendwie anders mit Lagerstrukturen, Transportstrukturen, Supply Chains, wie wir sie heute kennen, auseinandersetzen. Einfach nur mal das Game ein bisschen weiterlaufen lassen. Und mir geht es darum, dass wir heute die Zukunft in 10 Jahren gestalten. Deswegen bin ich super stolz und froh, dass du einer der ersten Unterstützer bist oder sogar der erste Unterstützer und auch einer meiner Sparringspartner, mit dem ich solche Dinge auch immer wieder gerne teile. Und dabei kommen ganz viele neue Ideen, dabei zapfst du dein Netzwerk an, wir tauschen uns aus und tauschen Perspektiven aus. Das ist super interessant. Langfristig, jetzt auch nochmal zurück zur Prismat. Du hättest ja, glaube ich, bestimmt da draußen, wie ich den Markt kenne, schon 100-mal ein Angebot annehmen können. Jetzt bist du Mehrheitsgesellschafter geworden vor einiger Zeit, da rauszugehen. Was hält dich denn da immer noch, wenn er sagt, ja, der ist immer noch da? Wieso?
Ich habe immer gesagt, solange mir das Spaß macht, mache ich das. Ja, und ja, durfte deswegen auch schon einige Körbe verteilen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber ja, also es klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen und der Begriff ist mittlerweile auch gar nicht mehr positiv konnotiert, aber für mich ist es halt auch ein bisschen Family. Ne? Mhm. Die Leute, mit denen ich halt jeden Tag eng zusammenarbeite, die kenne ich schon unglaublich lange. Das macht unglaublich viel Spaß, mit denen die Dinge nach vorne zu treiben. Das ist auch das, was mich so treibt. Ne? Ich bringe gerne Dinge nach vorne, ich baue gerne Sachen auf, ich baue gerne Sachen aus, ich entwickle gerne weiter, ich beschäftige mich gerne mit neuen Themen, auch was da draußen so abgeht und überlege halt, wie können wir das mit unserem Brot- und Buttergeschäft verbinden, ne? Und ja, warum sollte ich diese wunderbaren Dinge, die ich hier machen darf, alle über einen Haufen kippen? Ne?
Mhm. Ja, absolut. Ich meine, dass du noch Dinge nebenbei machst, die haben wir heute noch gar nicht so tief erwähnt. Ich glaube, da braucht es nochmal den Raum für ein weiteres Gespräch. Vielleicht komme ich dann einfach mal nach Dortmund oder wir treffen uns irgendwo. Gibt es im Westfalenstadt und nicht eine schöne Lounge, wo wir Podcast aufnehmen können? Das musst du dem mal empfehlen. Aber auch dort nochmal, gerade im Musikbereich, hast du ja was Neues gestartet, durfte ja auch schon dabei sein. Was war da der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich mache was mit Finto oder für Finto oder ich gründe Finto zusammen mit einem guten alten Freund von dir, glaube ich, ne?
Richtig. Ja. Und auch hier Zufall. Vor 2 Jahren bin ich zu unserem Proberaum nach Recklinghausen gefahren und auf der Fahrt habe ich so drüber nachgedacht, was macht eigentlich Thorsten Sickert? Also ein alter Schulkumpel, den ich länger nicht gesprochen hatte. Und dann, wie das so ist, ich rufe den dann einfach an und frage, hey, Sicki, wie geht's, was machst du? Und dann erzählte der mir von einem Projekt, was er gerade macht mit den Bochumer Symphonikern. Mhm. Und dann sagte ich, wow, das klingt ja interessant. Wann ist denn da die Aufführung? Ja, im Oktober dann und dann. Ich sage, wie komme ich an Karten? Ja, Vorverkauf startet 13. Juni. Musste aber direkt morgens um 8 Uhr auf die Plattform gehen, weil das ist schnell ausverkauft. Dann sage ich, wie, das sind doch 4 Konzerte. Das ist doch nicht schnell ausverkauft. Also doch, geh mal drauf. Ne? Und dann am besagten Tag, ich morgens pünktlich 8 Uhr drauf, will für Samstag 2 Karten kaufen, hab keine mehr gekriegt. Freitags ausverkauft, sonntags ausverkauft und dann habe ich für den Donnerstag habe ich dann noch 2 Karten gekriegt. Das hat mich schon stark beeindruckt, weil normalerweise Orchesterkonzerte nicht so schnell ausverkauft sind. Es sei denn, kommt Anne-Sophie Mutter oder große Orchesterstars. Und ja, und dann habe ich mir das angeguckt und das hat mich so weggehauen. Also wirklich Gänsehautmomente noch und nöcher, dass ich dann hinterher Siki angerufen habe und gesagt habe, wir müssen uns unbedingt mal zusammensetzen. Und ja, dann ist daraus die Finto Music entstanden, weil wir gesagt haben, okay, dieses Format, das ist so genial, das möchten wir einfach in die große, weite Welt rausbringen und ja, haben dann unser eigenes Orchester gegründet, ja, das European Symphonic Orchestra, und haben dann im November letzten Jahres unsere Premiere gehabt mit The Queen Symphony. Du warst da. Ich glaube,
ja, mega geflasht. Ich fand das richtig gut.
Ja, ja, wir waren sehr, sehr happy, das vor ausverkauften Haus und Standing Ovations, das war richtig cool. Ja, und in diesem Jahr, wir sind im Oktober auch wieder, wir sind in Essen, wir sind im Wuppertal, wir sind in Düsseldorf, wir sind in Stuttgart und haben einiges an Konzerten in der Planung drin. Und ja, so auch hier wieder das Musikthema, ne? Back to the roots.
Ja, ich finde es sehr spannend. Weißt du warum? Du schenkst vielen, vielen Menschen nicht nur einen Job dadurch, dass sie das da machen, ne? Also Teil des Sinfonieorchesters sind. Du schenkst vielen Menschen mit dieser Kombination mit deinem alten Kumpel Freude. Weil Musik bewegt die Menschen im Herzen. Und das ist einfach das, dass die unbewusst, als du das gestartet hast, würde ich jetzt mal fast sagen, einfach auch eine Welle der Freude lostrittst mit genau diesen Dingen. Sind ja die Musiker auf der Bühne, aber es braucht einen Initiator, es braucht vor allem immer einen Dirigenten, ja, einen Orchesterdirigenten auch im Hintergrund, der das dann dementsprechend macht, aber es braucht einen Initiator. Und genau diese Initiatoren, diesen Mut zu haben, das zu tun, was soll dann passieren? Den hast du da auch mal wieder bewiesen und das finde ich sehr beeindruckend, weil es ist einfach eine coole Geschichte, wenn du die leuchtenden Augen von diesen Menschen dort siehst, die einfach Musik verbindet und Queen und gerade auch das Touch, wenn man aus unserer Generation kommt, dann ist das wahrscheinlich so. Aber richtig, richtig spannend ist das falsche Wort, das können wir streichen. Es war einfach herzerwärmend, das hat Spaß gemacht, ich war begeistert, meine Frau war auch begeistert, die war dabei und wir haben ja auch schon vieles gesehen auf dieser Welt, was Konzerte angeht, aber das war ganz, ganz vorne mit dabei. Also vielen Dank da auch nochmal persönlich dafür.
Ja, vielen Dank für das schöne Feedback. Also ich war ja selber so begeistert, deswegen freut mich ja umso mehr, dass ich jetzt irgendwie Teil dieser Geschichte sein darf, weil ähnlich wie du, ich höre ja auch oder ich schaue mir sehr viele Konzerte an, ne? Wir hatten drüber gesprochen, Depeche Mode haben wir beide gesehen, du in London, ich in Düsseldorf war das, glaube ich, ne? Und ich guck mir ja 20, 30 Konzerte im Jahr an, viele auch klassische, aber halt auch viele von unseren alten Helden.
Ja.
Ne?
Und, solange sie noch da sind.
Ne? Solange sie noch da sind, absolut.
Ja.
Und dieses Projekt ist für mich halt so die Verbindung aus beiden.
Ja. Ne? Cool. Wir müssen so langsam leider zum Ende kommen. Ich hätte noch Stunden mit dir weitersprechen können, aber vielleicht noch mal zwei letzte Fragen zum Thema Musik. Was ist denn dein nächstes Konzert? Hast du schon was geplant?
Also tatsächlich sind wir gerade dabei, mit meiner Band ein Family and Friends-Gig zu planen. Mhm. Dazu bist du schon mal herzlich eingeladen.
Oha, natürlich,
vielen Dank. Melli.
Ja. Und selber besuchen? Hast du schon was geplant gerade? Ist was gekauft?
Es sind jetzt einige Sachen. Chronologie stimmt nicht, aber Metallica ist in Planung. Kraftklub. Und auch Kraftwerk.
Gut. Ja, beides, sehr gut. Kraftwerk kann ich empfehlen, war ich auch, aber Kraftklub finde ich auch mega cool, ja, spannend.
Ja, genau. Ja. Und tatsächlich jetzt auch Ende Juni noch ein Orchesterkonzert im schönen Konzerthaus in Dortmund.
Ja.
Das ist, glaube ich, das nächste Konzert jetzt. Aber das sind so die Sachen, die mir gerade einfallen. Ja. Selber waren gerade auch noch im Studio. Zwei neue Platten kommen jetzt demnächst raus. Das, ja,
das ist so auch spannend.
Rund um das Musikthema.
Ich bin gespannt. Ist ja fast hier so wie das rote Sofa, ne? Jeder stellt so sein Buch vor und sein Ding. So ist es ungeplant, ungeskriptet bei uns. So soll es sein, dass das so viel dreht. Aber was, alles andere hätte mich auch verwundert, wenn es nicht so wäre bei dir. Du kannst da nicht nur an einem Thema arbeiten. Das geht ja nicht bei dir.
Ist ja zu langweilig.
Ist zu langweilig, das ist so. Und eine letzte Frage in deine Richtung. Ganz spontan, ganz wirklich spontan. Dein Lieblingstitel?
Run. Von Foo Fighters.
Super, cool. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, André.
Lieber Finn, es hat riesen Spaß gemacht, dass du bei Regenwetter hier nach Hamburg auf St. Pauli gekommen bist und ich dieses wirklich sehr spannende Gespräch mit dir führen durfte. Ich fand es sehr inspirierend. Ich habe auch wieder noch eine Menge mehr über dich gelernt. Einiges hat sich bestätigt, das, was ich schon wusste, nochmal untermauert und ich fand das wirklich sehr erfrischend und würde mich freuen, wenn wir was auf dieser Ebene auch nochmal fortsetzen können.
Ja, sehr gerne.
Ja, ihr Lieben da draußen, ihr habt es gesehen, Zukunft braucht Haltung, Führung braucht Tiefe und ich sag mal, Tech braucht den Menschen und ohne das funktioniert es nicht. Wenn euch das jetzt super gut gefallen hat oder auch nicht, dann wenn nicht, dann sagt es nicht weiter. Also mir hat es gut gefallen. Wenn es euch gut gefallen hat und ihr kennt gerade Menschen, die so in einer Phase des Aufbruchs sind, der Unsicherheit sind, was in diesen Zeiten total normal ist, schaut gerne rein, meldet euch bei uns. Ich glaube, das Thema beschäftigt sehr, sehr viele Menschen und wir wollen einfach euch zusammenbringen mit Gleichgesinnten, um sich auszutauschen, um sich zu connecten und gemeinsam in die Zukunft zu gehen.
The Shift, eine Produktion von Shift 3 und Grünberg Solutions.